Es folgt nun das Wort Gottes und dazu schlagt mit mir gerne auf Römer Kapitel 1, Verse 8 bis 17. Ich lese Römer 1, Vers 8 bis 17. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene, am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleichwie unter den übrigen Heiden. Ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes, aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Soweit Gottes Wort.
Lass uns zusammen beten. Wir beten zu dir, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass du deinen vollen Einfluss wirken lässt, jetzt, wenn wir über diese Verse nachdenken. Dass du wirkst in unseren Gedanken, in unserem Herzen, dass wir mehr Glauben erleben werden durch dieses Wort. Amen. So, diese Woche habe ich was gemacht, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Einkaufen beim Discounter. War auch nicht so schwierig, weil ich hatte genau eine Sache, die ich kaufen wollte. Und weil ich mir so sicher war, nahm ich auch keinen Einkaufswagen und ging einfach rein, genau zu dieser einen Sache hin. Dummerweise kam ich dann vorbei an diesen Körben mit diesen Wochenangeboten. Und ich habe schon darüber nachgedacht, als ich vorbeiging, ja, jetzt präsentieren sie mir alle die Bedürfnisse, die man eigentlich gar nicht hat und trotzdem haben soll. Wollte einfach nur vorbeigehen, aber dann war da tatsächlich diese eine Sache, nach der wir schon lange gesucht hatten, nämlich ein Badezimmerteppich. So, kurz drüber nachgedacht, einen mitgenommen. Dann fiel mir ein, eigentlich suchte ich mir nach zwei, also habe ich zwei mitgenommen. Ging dann ein bisschen sportlicher als normalerweise zur Kasse, weil ich ja keinen Einkaufswagen dabei hatte. Und als ich rauskam, musste ich schmunzeln, weil einen Moment vorher dachte ich eigentlich, ich habe alles, was ich will. Und plötzlich hatte ich den Eindruck, dass mir irgendetwas fehlt. Irgendwie erscheint mir das typisch. Wir haben in unserer Gesellschaft heute so viel wie noch nie zuvor und doch ständig das Gefühl, dass uns etwas fehlt. Wir leben im völligen Überfluss und fühlen uns doch immer wieder leer. Wir hatten noch nie so hervorragende Technik und doch gehen so viele Dinge in unserem Leben einfach in die Brüche. Wir haben noch nie uns überall, jederzeit mit allen möglichen Menschen in Verbindung setzen können und doch fühlen wir uns wie selten zuvor allein. Wir hatten noch nie so viele unbegrenzte Möglichkeiten und doch sind wir umgeben von zerplatzten Träumen und Hoffnungen. So irgendwie leben wir mitten in alltäglichen Widersprüchen zwischen dem, was das Leben uns eigentlich bieten kann oder soll und dem, was wir tatsächlich erleben. Und das bringt uns die Frage auf, was brauchen wir eigentlich, um wirklich zu erleben, was das Leben uns eigentlich bieten soll? Genau hier gibt die Bibel und der Abschnitt, der vor uns liegt, eine sehr einfache, eindeutige Antwort. Die Bibel hat die Botschaft, die du nicht nur kennen und verstehen, sondern erleben kannst. Und wenn du sie erlebst, dann verändert sie die Art und Weise auch, wie du dein Leben erlebst. Jetzt ganz ehrlich, in einer pluralistischen Gesellschaft wie unserer klingt das ziemlich anmaßend. Ich meine, warum sollte ich ausgerechnet diese und erst recht allein diese Botschaft dafür brauchen? Nun, es mag uns erstaunen, aber die Verse, die wir gerade gehört haben, vor allen Dingen die letzten Verse davon, haben vor 500 Jahren das Leben, die Gesellschaft, sogar die Sprache einer ganzen Nation verändert. Es sind die Verse, in denen der Ursprung dessen liegt, was wir heute die Reformation nennen. Nun, wie ist das möglich gewesen? Weil diese Sätze den Menschen damals die Antwort gaben auf die drängendste Frage ihres Lebens. Wie kann ich mit Gott ins Reine kommen? Nun, wir heute leben offensichtlich nicht mehr damals. Wir leben in einer anderen Gesellschaft, in einer nicht mehr so religiösen Gesellschaft und deswegen stellen wir auch nicht mehr diese Fragen. Unsere Frage heute lautet nicht mehr, wie kann ich mit Gott ins Reine kommen? Wir fragen uns vielmehr, wie kann ich mit mir selbst ins Reine kommen? Ich meine, das ist, was unser Leben prägt. Das ist, was die Medien prägt, mit denen wir unser Leben gestalten. Sie drehen sich im Wesentlichen und vor allen Dingen um uns selbst. Der Theologe David Wells erklärt unsere postmoderne Perspektive auf das Leben so. Wir suchen heute die Antwort auf Fragen zu Moral und Bedeutung nicht mehr in Gott, sondern in uns selbst. Wir haben ein anderes, nicht mehr religiöses Weltbild und wir nutzen auch nicht mehr religiöses Vokabular. Und doch, wenn wir genau hinsehen, dann sind die zugrunde liegenden Probleme immer noch dieselben. Wir sprechen vielleicht nicht mehr von Erlösung, aber wir sehnen uns nach Selbstwert und Selbstverwirklichung. Wir sprechen vielleicht nicht mehr von Verdammnis, aber wir kennen das Gefühl von Angst und Leere und Grauen. Wir sprechen vielleicht selten noch vom Bösen oder von Sünde, aber wir kennen alle das Gefühl von Hass, von Schuld und von Scham. So, wir stellen heute andere Fragen, aber das macht die Botschaft der Bibel nicht irrelevant. Denn die Probleme hinter unseren Fragen sind immer noch dieselbe. In diesem Text erklärt Paulus die Botschaft der Bibel zusammengefasst mit dem einen Wort, das immer wieder in dieser Einleitung zum Römerbrief vorkommt, das Evangelium. So in Vers 8 bis 15 freut er sich über den lebendigen Glauben der Christen in Rom an das Evangelium. Und er bestätigt, ich will euch unbedingt einmal besuchen kommen, um euch mehr zu erzählen von diesem Evangelium. Vers 8, aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus euer aller Wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene. Und dann, ich will zu euch kommen, Vers 15, und so viel an mir ist, will ich auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium verkündigen. Okay, jetzt, was ist das Evangelium? Es ist die gute Nachricht von dem, was Gott getan hat. Wir fassen es hier gerne öfter mal zusammen in vier einfachen Punkten. Die Nachricht von Gott, von Sünde, von Christus, von Glauben. Gott schuf diese Welt zum Ausdruck seiner Herrlichkeit und uns in dieser Welt, damit wir unsere Freude und Erfüllung an ihm und seiner Herrlichkeit finden. Das große Problem ist, dass wir das nicht tun. Und deswegen gibt es das Problem der Sünde. Wir suchen unsere Freude und Erfüllung in allen möglichen anderen Dingen als Gott. Die Geschichte der Menschheit ist gezeichnet von den Konsequenzen dieser Suche. Bis Gott endlich eingegriffen hat in Christus, um uns wieder zurück zu ihm zu führen durch das, was er getan hat. Und wir können es erleben, indem wir an ihn glauben. Gott, Sünde, Christus, Glauben. Das ist eine sehr einfache Zusammenfassung, ehrlich gesagt auch ein erstmal relativ enges Verständnis vom Evangelium. Die Bibel enthält natürlich mehr Aspekte als das. Man kann das Evangelium auch mit einem weiteren Verständnis erklären. Und das ist, was wir letztes Mal gesehen haben in den ersten Versen vom Römerbrief. Da spricht Paulus über das Evangelium und er erklärt, das Evangelium bedeutet, Christus herrscht. Und die, die an ihn glauben, drücken das aus, indem sie ihm gehorchen. Hier jetzt, vor allen Dingen in Vers 16 bis 17, bespricht Paulus nochmal drei weitere wichtige Eigenschaften dieser Botschaft. Drei Dinge, die wir häufig am Evangelium übersehen oder missverstehen, selbst wenn wir daran glauben. Drei Dinge, die wir aber unbedingt verstehen müssen, um die Botschaft des Evangeliums tatsächlich zu erleben. Gottes Kraft im Evangelium, zweitens Gottes Gerechtigkeit im Evangelium und drittens unser Glaube an das Evangelium. So, er beginnt in Vers 16 mit Gottes Kraft. Ich will auch euch, die in Rom seid, das Evangelium verkündigen, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil, jedem, der glaubt, sowohl Juden zuerst als auch dem Griechen. Jetzt, wenn das Evangelium eine so gute Nachricht ist, warum schreibt Paulus dann hier ausdrücklich, ich schäme mich nicht für diese Nachricht? Ich meine, das sollte doch selbstverständlich sein. Aber er schreibt das, weil er genau das Gefühl kennt, gute Gründe dafür zu haben, sich dafür zu schämen. Allein wenn er darüber nachdenkt, dass er nach Rom kommt und den Menschen dort das Evangelium weiterzuerzählen, hat er schon mindestens drei gute Gründe, sich zu schämen. Der erste Grund sind seine Zuhörer. Ich meine, das große Rom damals, die Hauptstadt der Welt, der Inbegriff von Stolz und Macht, wer da lebt, hat doch zumindest im besseren Teil der Gesellschaft alles, was er sich nur wünschen kann. Der zweite Grund liegt in ihm selbst. Er gibt ja in anderen Briefen offen zu, dass er eigentlich kein begabter Redner ist und auch nicht besonders selbstbewusst. Der dritte Grund ist dann die Botschaft, die er ihnen bringen will. Im Rest dieses Kapitels ab Vers 18, da schauen wir uns das nächste Mal an, erklärt er, diese Botschaft widerspricht in großen Teilen dem, was die Menschen in der Gesellschaft damals und wir in unserer Gesellschaft heute für normal halten. Wie wir einander behandeln, wie wir übereinander reden, wie wir übereinander denken, wie wir umgehen mit Geld, mit Macht, mit Sexualität. Ein Großteil dessen, schreibt er, was wir tolerieren oder feiern als Ausdruck unserer Freiheit, ist eigentlich ein Ausdruck von Gottes Gericht und er wird uns früher oder später ruinieren. So, in das imposante Rom zu gehen, den gesamten Lebensstil dieser Menschen in Frage zu stellen und dabei nicht mal besonders ansprechend auftreten zu können, das ist ungefähr so, wie wenn du mit Billigflieger nach Dubai fliegst und dann nimmst du dir den kleinsten, einfachsten, günstigsten Mietwagen, den du kriegen kannst und dann läufst du in deiner einfachen Outfit von C und A auf die große Straße mit diesen weltberühmten Luxushotels und dann gehst du in das Erstbeste rein, marschierst in diese riesige, toll geschmückte Lobby hin zu den goldenen Tresen, wo mehrere Pförtner stehen und dann sagst du dem Portier in deinem gebrochenen Englisch, könnte ich vielleicht gerne mal hier den Geschäftsführer sprechen. Warum? Ja, ich muss ihm etwas sagen. Okay, und was? Ja, ich muss ihm sagen, alles, was ihr macht, ist im Prinzip ziemlicher Unsinn. Aber ich habe etwas, was euch wirklich reich machen kann. Okay, so ganz ehrlich von außen betrachtet, gibt es schon Gründe, sich für diese Botschaft zu schämen. Was hilft Paulus, dieses Gefühl zu überwinden? Es ist vor allem diese eine Überzeugung, Vers 16. Ich schäme mich nicht für das Evangelium, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung jedem, der glaubt. Die Kraft dieser Botschaft liegt genau in dem Grund, sich für diese Botschaft zu schämen. Nämlich, dass ihre Wirkung nicht abhängt von uns, sondern allein von Gott. Es gibt hunderte andere Botschaften, die wir heute lesen, die wir hören, die wir weiterleiten und sie sind uns nicht peinlich. Weil wir selbst etwas dafür tun können, dass sie wirken, dass wir erfolgreich sind. Es liegt in dir, dass du endlich anfängst, Ordnung zu halten. Es liegt an dir, dass du endlich verstehst, wie dein Partner oder dein Kind tickt. Es liegt an dir, dass du einfach diese schädlichen Verhaltensmuster meidest. Es liegt an dir, dass du akzeptierst, dass es bestimmte Regeln gibt in deinem Freundeskreis, in deinem Netzwerk, auf den Plattformen, auf denen du unterwegs bist, die man zu beachten hat. So im Vergleich zu all diesen Botschaften, die uns nicht peinlich sind, liegt die Kraft dieser Botschaft nicht in dem, was wir zustande bringen, sondern was Gott zustande bringt. Was die christliche Botschaft kraftvoll macht, ist nichts weniger und nichts anderes als Gott selbst. Das bedeutet, das Evangelium gibt dir keine Anleitung, wie du dich verändern kannst. Es ist selbst die Kraft, dich zu verändern. Aber gerade weil das so unnatürlich für uns ist, weil das unserem inneren Selbstbewusstsein widerstrebt, ist es auch so äußerlich unattraktiv. Also Paulus behauptet, wenn du mal genau darüber nachdenkst, wie all das hier von außen bei Leuten ankommen muss, ist schon peinlich. Aber wenn du mal den Inhalt dieser Botschaft erlebt hast, dann weißt du, dass darin eine Kraft steckt, die sich von außen nicht erkennen lässt. Jedes Jahr am 1. Januar haben meine Kids genau einen Wunsch. Früh aufstehen, rausgehen und Böller sammeln, die nicht losgegangen sind. So als guter Papa tue ich alles, um ihnen einen guten Start ins neue Jahr zu ermöglichen. Früh aufstehen, mit den Kindern rausgehen. Dieses Jahr waren wir bei Familie, das heißt, es waren nicht nur meine 4 Kids, sondern waren auch noch Cousins, Cousinen, die auch noch mitkommen wollten. Also alle in den Bulli gepackt, in die Stadt gefahren und dann früh am Morgen einfach die Straßen entlang und überall, wo so ein Müllberg an der Seite liegt, anhalten, Schiebetür geht auf, eine Horde Kids strömt aus, durchwühlt den ganzen Müll, kommt mehr oder weniger erfolgreich strahlend wieder zurück. Das 1-2 Stunden lang. Das Highlight von dem, was wir gefunden haben, war so ein kleiner Stapel an Feuerwerkskörpern, deren Aufschrift man nicht lesen konnte, von denen sich herausstellte, dass sie in diesem Land hier gar nicht verkauft werden dürfen. Das hat unsere Aufmerksamkeit an sich gezogen. Wir haben die dann am Abend losgehen lassen. Und als wir sie haben losgehen lassen, da haben meine Kinder einen Wumms erlebt, den haben sie so in ihrem Leben noch nie erlebt. Schaut äußerlich, war es ziemlich peinlich, da einfach so an einer Müllkippe zur nächsten zu fahren und alles durchzuwühlen und nicht gezündete Boiler zu finden. Aber weil sie sich nicht von diesem Äußerlichen abhalten ließen, weil sie es aufgehoben haben, haben sie eine Kraft kennengelernt, die sie so noch nie erlebt hatten. Mein Freund, das, was wir hier feiern, mag für dich an vielen Stellen ziemlich sonderbar und befremdlich wirken. Vielleicht bist du innerlich etwas hin und her gerissen und denkst manchmal, ja, irgendwie macht das Sinn und dann doch wieder eigentlich schon schräg. Vielleicht sitzt du hier als Teenager und einerseits denkst du, es ist doch irgendwie wichtig und andererseits, ganz ehrlich, nicht so wirklich toll. Vielleicht ringst du hier mit der Frage, soll ich wirklich einen nächsten Schritt in diesem Glauben hier wagen? Dann lass dich nicht durch den äußerlichen Anschein des Evangeliums abhalten, die Person Jesus Christus, um die es hier geht, kennenzulernen und die Kraft dieser Botschaft zu erleben. Jetzt, wie kann das passieren? Wie kann sich das anfühlen? Nun, in der Regel musst du zunächst mal damit ringen, dass vieles an diesem Evangelium dir komisch, abstoßend, peinlich vorkommt. Wenn es dir so geht, das ist völlig normal. Das ist der Prozess, durch den jede Person durch muss. Gottes Kraft beginnt in dir, dich innerlich aufzuwühlen, dich zu beunruhigen, vielleicht auch dich zu nerven oder sogar zu verärgern, je mehr du dich hiermit beschäftigst. Aber wenn du dem Anstoß dieser Botschaft nicht aus dem Weg gehst, dann kannst du schließlich auch die rettende und verändernde Kraft dieser Botschaft erleben. Und ihr Lieben, das ist doch so wichtig auch für uns, wenn wir uns wünschen, dass andere mehr Gott erleben. Wir können ja immer wieder versucht sein zu meinen, es fühlt sich irgendwie sinnlos und dumm an, meinen Kindern, meinem Partner, den Menschen, die ich liebe, immer wieder von Jesus zu erzählen, wo sie es ja schon so oft gehört haben und wo sie eigentlich nicht mehr so wirklich zu interessieren scheint. Es ist auch normal, dass es sich für dich immer wieder so anfühlt. Dass es uns leichter fällt, über alles andere zu reden als über Jesus. Aber nur wenn wir dem Anstoß des Evangeliums nicht aus dem Weg gehen, werden wir erleben, wie es auch seine verändernde Kraft entfaltet in uns und in den Menschen, die wir lieben. Jetzt, woher kommt denn diese Kraft Gottes im Evangelium? Das führt uns zum zweiten Punkt, Gottes Gerechtigkeit. Paulus erklärt in Vers 17, das Evangelium ist Gottes Kraft zu retten, jedem, der glaubt, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart. So, was braucht ein Mensch, um von der Kraft Gottes verändert zu werden? Gottes Gerechtigkeit. Wow, das ist ein riesiger Begriff. Ich meine, es steht einfach so da hier, wie eine Überschrift. Ist eigentlich das Schlüsselwort für den ganzen Römerbrief. Die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes kommt immer und immer und immer wieder vor. Es ist das Wort, das das Gottesbild von Martin Luther damals komplett auf den Kopf stellte. Das ihm aber auch ein klares Gottesbild auf einmal bescherte, als er es verstanden hatte. So damit unser Gottesbild nicht verschwommen bleibt, sondern klar wird, lass uns mal ein paar Momente nehmen, über diesen Begriff nachzudenken. Gottes Gerechtigkeit. Okay, jetzt wird es etwas intensiv. Gottes Gerechtigkeit wird in der Bibel und im Römerbrief auf drei verschiedene Weisen verwendet. Erstens, es beschreibt, wie Gott ist. Zweitens, was Gott tut. Drittens, was Gott gibt. Okay, Gottes Gerechtigkeit ist, wie er ist, was er tut, was er gibt. Anders gesagt, es ist eine Eigenschaft Gottes, es ist das Handeln Gottes oder es beschreibt eine Gabe Gottes. Okay, so zuerst, Gottes Gerechtigkeit ist, wie Gott ist. Gott ist gerecht und wir Menschen sind es nicht. Wird direkt sichtbar im nächsten Vers hier, Vers 18. Denn Gottes Zorn wird offenbart vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Gott ist in seinem Wesen so vollkommen gerecht, das ist die grundlegende Bedeutung von der Gerechtigkeit Gottes. Und aus dieser grundlegenden Bedeutung folgen jetzt, vor allen Dingen im Römerbrief, die beiden anderen Bedeutungen. Wie zeigt Gott, dass er vollkommen gerecht ist? Durch das, was er tut und durch das, was er gibt. Okay, an einer Stelle lässt sich das relativ gut im Zusammenhang betrachten. Und das ist Römer Kapitel 3. Schlagt es gerne mit auf, Römer Kapitel 3, Verse 21 bis 26. Jetzt ist es ein sehr komplexer Text, aber wir schauen uns hier jetzt nur die Beschreibungen an von Gottes Gerechtigkeit. Okay, in Vers 25 und 26 erklärt Paulus zweimal, Gott erweist seine Gerechtigkeit. Das heißt, er beweist, er demonstriert seine Gerechtigkeit. Gott zeigt, ich bin vollkommen gerecht. Jetzt, wie zeigt er das? Er zeigt es erstens durch das, was Gott tut. Und nichts anderes erwarten wir von Gott. Ich meine, wer die Macht hat und für sich beansprucht, der soll auch für Gerechtigkeit sorgen. Nicht wahr? Im besten Fall erleben wir das unmittelbar durch unsere Gerichte und unsere Regierungen, die für Recht sorgen. Aber was jemand in sein Auto steigt und mit diesem Auto mit Vollgas durch eine Menschenmenge fährt, mehrere Menschen tötet, mehrere Dutzend Männer, Frauen, kleine Kinder, schwerst verletzt, für den Rest ihres Lebens behindert und traumatisiert zurücklässt. Und wenn Regierungen, Gerichte es nicht schaffen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Oder wenn der Täter sich einfach dieser Gerechtigkeit entzieht, indem er sich das Leben selbst nimmt. Das sind doch die Nachrichten, die uns protestieren lassen. Gott, wo bist du? Warum lässt du so viel Unrecht passieren? Wir erwarten doch, dass Gott nicht tagtäglich Millionen solcher Ungerechtigkeiten einfach ungeahndet passieren lässt. Dass Gott nicht einfach nur zusieht, sondern dass er für Gerechtigkeit sorgt. Vor allen Dingen, indem er solchen Personen ihre gerechte Strafe zukommen lässt. Allerdings, wenn wir erwarten, dass Gott nicht einfach nur so grundsätzlich gerecht ist, sondern vollkommen gerecht, dann muss er das doch auch zeigen durch das, was er tut mit den vielen vermeintlich kleinen Ungerechtigkeiten, mit denen du und ich andere verletzen und beschädigen. Und das führt uns dann zu der Frage, kann Gott überhaupt zeigen, dass er vollkommen gerecht ist, ohne jeden von uns zu richten für all das, was wir gesagt, getan und gedacht haben? Es wäre doch zutiefst ungerecht. Genau hier kommt die Antwort von Römer 3. In Vers 25 und 26. Gott zeigt seine Gerechtigkeit, indem er gerecht handelt. Wo und wie? An Jesus am Kreuz. Vers 25. Gott hat Jesus zum Sühnopfer für unsere Schuld gemacht. Warum? Warum hat er Jesus Christus kreuzigen lassen? Zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Um zu beweisen, Vers 26, Gott ist gerecht, wenn er aus seiner großen Liebe heraus einen Menschen für gerecht erklärt, der an Jesus als seinen Stellvertreter glaubt. So irgendwann werden du und ich vor Gottes kosmischem Gerichtshof erscheinen. Und jeder von uns wird konfrontiert mit all den Ungerechtigkeiten unseres Lebens, denen, die uns bewusst sind und den vielen, die uns gar nicht bewusst sind. Und jeder hört das Urteil, die verdiente Strafe für all diese Ungerechtigkeiten. Aber wenn du auf Jesus Christus vertraust, dann wirst du hören, dass Gott am Ende sagt, ich vergebe dir, du kannst gehen. Und das ist nicht ungerecht, sondern vollkommen gerecht, denn jemand anders trägt die verdiente Strafe deiner Schuld an deiner Stelle. So, Gott zeigt seine vollkommene Gerechtigkeit durch das, was er Jesus Christus am Kreuz antut, um Menschen, die an Jesus glauben, vergeben zu können, sie gerecht sprechen zu können, ohne ihre Schuld einfach unter den Teppich zu kehren. Aber die gute Botschaft von Gottes Gerechtigkeit beinhaltet mehr als nur, dass Gott uns unsere Ungerechtigkeit vergibt. Sie beinhaltet auch, dass er uns noch etwas Wertvolles dazu gibt. Stell dir vor, du bist gerade von Gott begnadigt worden und aus seinem Gerichtssaal entlassen. Jetzt läufst du draußen rum auf der Straße und ja, du würdest rumlaufen ohne diese Todesangst vor seinem Gericht. Und doch irgendwie wie ein gebeutelter Hund, der sich schämt, weil offensichtlich klar geworden ist, ich habe es völlig vermasselt. Und ich bin gerade so mit meinem Leben davongekommen. So, wenn Gottes Gerechtigkeit nur bis hierher reichen würde, hätten wir zwar keine Schuld mehr, aber wir hätten auch kein Ansehen, keine Ehre, keine Würde mehr. Hier kommt die dritte Bedeutung von der Gerechtigkeit Gottes ins Spiel. Und das ist in Kapitel 3, Vers 21 bis 22. Gottes Gerechtigkeit wird offenbart durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Hier ist die Gerechtigkeit Gottes auf einmal eine Gabe für uns. Etwas, das Gott uns gibt. Ist noch etwas deutlicher im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Gott hat Jesus für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zur Gerechtigkeit Gottes würden, damit wir die Gerechtigkeit bekommen, die vor Gott gilt. Okay, jetzt was heißt das? Das heißt nicht, dass wir in dem Moment, in dem wir glauben, auf einmal in unserem Wesen, in unserem Handeln genauso gerecht sind wie Gott. Denn es heißt ja auch nicht, dass als Jesus am Kreuz starb, er auf einmal so sündig und ungerecht war wie wir. Jesus starb ja freiwillig aus Gehorsam gegenüber seinem Vater. Und als er da am Kreuz hing, da liebte er seine Feinde und betete für sie. So, was es heißt ist, Gott behandelt Jesus so, wie wir es verdienen, damit er uns behandeln kann, so wie Jesus es verdient. Er behandelte wie Jesus wie einen, der alles falsch gemacht hat, damit er uns behandeln kann wie jemanden, der alles richtig gemacht hat. So, die Gerechtigkeit Gottes beinhaltet nicht nur, dass Gott uns unsere Ungerechtigkeiten vergibt, sondern er gibt uns auch seine Gerechtigkeit. Er krönt uns mit der Ehre und Würde, die Jesus durch sein Werk am Kreuz verdient hat. Irgendwann in seinem Leben ist mein Vater schwer krank geworden. Und seine Krankheit erreichte den Punkt, dass er fast nichts mehr selbstständig tun konnte. Deswegen ist er mit meiner Mutter zu uns gezogen, konnte sich nicht mehr selber fortbewegen, er konnte die einfachsten Dinge des Alltags nicht mehr alleine bewältigen. So eines Tages saß er mit uns am Küchentisch, weil er gerne noch auch bei den Enkeln sein wollte, und sie saßen um ihn rum und haben ihre Hausaufgaben gemacht. Und einer von ihnen stellt ihn eine simple Frage, einfache Matheaufgabe, Grundschulniveau. Aber er konnte sie nicht mehr beantworten. So, die Kinder waren verwundert. Und dann fing Andrea an, ihn zu erklären. Schaut, euer Opa, dieser Mann hier, war ein brillanter Ingenieur. Ein Erfinder, der zahlreiche Patente bekommen hat auf Erfindungen, die überall in der Welt genutzt werden, der sein Leben lang komplizierteste Probleme gelöst hat und er hat etlichen Menschen in schwierigsten Umständen geholfen. An seiner Beerdigung kam eine Frau im Rollstuhl, die ihn jahrelang nicht mehr gesehen hatte, aber sie hat alles auf sich genommen, um unbedingt da sein zu können, denn sie wollte ihn ehren. Sie wollte denen, die sie trafen, sagen, diesem Mann und seiner Frau verdanke ich gewissermaßen mein Leben. So, wenn man meinen Vater in den letzten Jahren seines Lebens traf und ihn ansah nach den Standards unserer Gesellschaft, dann war er nicht mehr viel wert. Aber wenn man das Leben dahinter ansah, dann würde man verstehen, er verdient es, geehrt und mit Würde behandelt zu werden. Schaut, und das ist das, was Jesus für uns tut. Das ist, was Gott für uns tut. Nur, dass Gott nicht auf die Leistung irgendwo unseres früheren Lebens schaut, sondern auf die Leistung eines anderen Lebens. Wenn du auf Christus vertraust, dann krönt Gott dich mit Ehre und Würde, sodass, wenn du in den Spiegel schaust und all deine Versäumnisse und Fehler und Sünden vor dir hast, du nicht nur wissen kannst, durch Christus hat Gott mir vergeben, sondern auch durch Christus blickt Gott auf mich mit Freude und Wertschätzung. Tatsächlich ist es doch genau das, wonach wir alle uns sehen. dass uns jemand bestätigt, dass uns jemand ehrt, dass uns jemand Wert zuschreibt. Besonders da, wo andere uns nicht genug anerkennen. Besonders da, wo wir uns in Frage stellen, vielleicht erst recht, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Oh, wir nennen das vielleicht nicht Gerechtigkeit und Rechtfertigung, aber wir suchen genau das. Dass dein Vater und deine Mutter stolz auf dich sind. Dass deine Tochter und dein Sohn zu dir aufblicken. Dass deine Mitschüler, deine Mitstudenten dich interessant finden. Dass deine Kollegen deine Leistungen wertschätzen. Dass die Leute, die dich sehen oder zumindest Bilder von dir sehen, die du postest, beeindruckt von dir sind. Vielleicht, dass bestimmte Männer oder Frauen dich attraktiv finden. Vielleicht, dass es ein paar Menschen gibt, denen du spürbar wichtig bist. Vielleicht nur, dass es diese eine Person in deinem Leben gibt, die dich bedingungslos liebt. Und du weißt, wenn ich das nicht bekomme oder wenn ich das verliere, dann werde ich mindestens innerlich unzufrieden, ungehalten, unfreundlich. Denn daran hängt ein großer Teil meiner Gerechtigkeit. Was mich richtig aussehen lässt. Oh, jeder von uns kennt das. Ich kenne das. Es zeigt uns, wir sehen uns nach der vollkommenen, unanfechtbaren Gerechtigkeit Gottes. Nicht nur, um uns von unserer Ungerechtigkeit zu retten, sondern auch, um uns von unserer Selbstgerechtigkeit zu retten. Das ist, was Gott dir anbietet, mit seiner Gerechtigkeit im Evangelium. Jetzt, wie kommen wir dahin, das zu erleben? Das führt uns zum dritten Punkt und zu unserem Glauben. Paulus hat schon in Vers 16 deutlich gemacht, das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Rettung jedem, der glaubt. Aber dann hier in Vers 17, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben. Du bist vielleicht geneigt zu denken, Glauben an das Evangelium, das ist irgendwie der erste Schritt, um diese Wahrheit zu erleben. Aber aus Glauben zum Glauben, von Glauben zum Glauben bedeutet, Glauben an das Evangelium ist ein täglicher Schritt, immer wieder neu. Vom Anfang bis zum Ende deines Lebens mit Jesus stütze dein Vertrauen auf das, was er für dich vollbracht hat. Und Paulus zitiert dann im letzten Teil von Vers 17 aus dem Buch Habakuk, um das zu bestätigen. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Dieser Satz ist Teil von Gottes Antwort an den Propheten Habakuk im Alten Testament. Habakuk war frustriert, er war verwirrt, er war ungeduldig. Gott, wenn du vollkommen gerecht bist, warum greifst du nicht ein in unsere Situation, wie du es versprochen hast? Und Gott sagt ihm, sei geduldig, vertrau mir. Ich werde alles richtig machen. Ich werde auch in dieser Situation für Gerechtigkeit sorgen. Der Gerechte wird aus Glauben daran leben. Paulus zitiert diese Aussage aus dem Alten Testament und dann bezieht er sie hier auf die Botschaft des Evangeliums, weil er weiß, es gibt hunderte Situationen, in denen du und ich unser Vertrauen darauf setzen müssen, immer wieder neu, wie Gott ist und was er tut. Und wie machen wir das? Indem wir uns das Evangelium vor Augen halten, indem wir uns vor Augen halten, was Christus für uns vollbracht hat. Schaut, jemand hat es mal so ausgedrückt. Viele Menschen behandeln das Evangelium wie ein Sprungbrett in den Pool des christlichen Glaubens. Das ist die Botschaft, die Menschen hören und glauben müssen, wenn sie zum Glauben an Jesus kommen. Okay, und danach kommt es darauf an, wie gut wir dranbleiben. Danach kommt es darauf an, viele andere Dinge zu lernen. Aber schaut, das Evangelium ist nicht das Sprungbrett in den Pool des christlichen Glaubens. Das Evangelium ist der Pool. Und das ist ein riesiger Unterschied. Jetzt natürlich, es sind vor allen Dingen diese vielen praktischen Dinge und Fragen, die uns beschäftigen, nicht wahr? Unsere Arbeit, unser Geld, unsere Beziehungen, unsere Produktivität, unsere Politik. Aber weißt du, was passiert, wenn wir am Essenstisch, auf dem Schulhof, in der Uni, in dieser Gemeinde über die vielen wichtigen, praktischen Dinge des Lebens sprechen, diskutieren, nachdenken und dabei die Botschaft des Evangeliums immer weniger betonen? Was passiert ist, wir erleben immer weniger die Kraft des Evangeliums, durch die Gott in unserem Leben wirken kann. Diese Botschaft ist eine zutiefst gute Botschaft für jeden einzelnen Tag, an dem wir glauben. Und das, was wir glauben, ist doch am Ende nicht weniger als das. Was auch immer in deinem Leben, auch in deinem Leben mit Jesus, zerstört worden ist, vielleicht durch dein eigenes Versagen, es gibt keinen Zeitpunkt, an dem Gott es besser heilen und dich wiederherstellen und erneuern könnte als jetzt. Mit derselben Gnade, mit der er dich am Anfang deines Lebens mit Jesus geheilt und erneuert und dir wiederhergestellt hat. Was immer du gerade erlebst in deinem Glaubensleben mit Jesus, es gibt keinen Zeitpunkt in deinem Leben, zu dem Gott dich mehr liebt als jetzt. Nicht früher, als du vielleicht in deiner Vorstellung treuer warst oder mehr für Gott getan hast. Und auch nicht erst später, dann, wenn du irgendeinen nächsten Schritt endlich geschafft hast. Wie stark oder schwach dein Glaubensleben dir auch gerade vorkommen mag. Es gibt keinen Zeitpunkt in deinem Leben, zu dem dein Glauben an die Botschaft vom Kreuz wichtiger war als jetzt. So, das Evangelium ist die Botschaft, die in jedem Moment unseren vollen Glauben, unser volles Vertrauen verdient. Also, in einer Welt voller Widersprüche, in der wir so viel haben und so viel tun können wie nie zuvor und uns doch ständig das Gefühl bedrängt, dass uns irgendetwas fehlt, ist das und bleibt das, was wir am meisten brauchen, die Botschaft des Evangeliums zu erleben. Als Gottes Kraft, als Gottes Gerechtigkeit und als eine Botschaft, an die wir glauben dürfen jeden Tag. Vater, wir bitten dich, ich bitte dich, dass du mit der Kraft dieses Evangeliums wirkst in denen, die in diesem Moment noch damit ringen, denen es schwerfällt, zu glauben, die sich abgestoßen fühlen von einigen Teilen davon. Bete, dass du damit wirkst unter denjenigen von uns, die das Evangelium schon mal erlebt haben, aber diese Zeit ist lang her. Es fühlt sich irgendwie weit weg an. Ich bete, dass du uns gemeinsam die Wahrheit dieser Botschaft erleben und als solche, die sie erlebt haben, auch verkündigen lässt. Amen.